bleiben wir in der anbetenden Haltung und offen für den Heiligen Geist. Ich war ganz überwältigt, als vorhin das Gebet kam über Einheit. Ich glaube von ganzem Herzen, mit all meinem Sein, dass da eine der größten Salbungen von Gott drauf liegt auf Einheit. Wir als Deutsche können der Welt etwas bezeugen von Gottes Güte, Gnade und Barmherzigkeit, trotz einer nicht so glorreichen Vergangenheit, dass Gott die Einheit in unserem Land geschenkt hat. Er hat eine zerteilte Stadt wieder eins gemacht. Er hat ein zerteiltes Land die Einheit geschenkt. Und er möchte in unsere Gemeinden hinein, Städte hinein, Kirchengemeinden hinein, Familien hinein Einheit schenken. Da liegt eine der größten Kraftquellen, die Gott geschenkt hat. Wenn ein Ehepaar eins ist, wenn sie ein Fleisch wurden, wenn sie dieses herrliche, göttliche erleben, es hat Gott geschaffen, den Mann geschaffen, die Frau geschaffen, und wenn sie ein Fleisch werden, eins werden, ist da eine Atombombe, die explodiert. Deswegen kommt der Orgasmus zustande, deswegen kann neues Leben entstehen. Er schenkt Einheit, glorreiche Kraftquelle, die wir noch längst nicht angezapft haben. Was haben Ehepaare manchmal für einen Scheiß daheim? Da könntest wirklich auf Schwäbisch hätte man sagen, auf der Sau raus. Das ist so schrecklich. Statt dass sie sich lieben, wertschätzen, ehren, einer den anderen höher hebe wie sich selbst und diese Kraftquelle anzapfen und fließen lassen und die Welt beschenken mit der Einheit, haben wir Unfriede und Krach und Missverständnis, und der befriedigt mir nicht so, wie ich es will. Leute, ich bin seit 25 Jahren im Vollzeitdienst und in den letzten Jahren, ja vor allen Dingen in den letzten 3-4 Jahren, fast nur noch mit Leitern im Gebet. Da ist so viel Not und Elend, dass ich denke, nee, die haben nichts geschnallt. Die haben echt noch nichts geschnallt. Aber wir sitzen alle im gleichen Boot, wir haben es auch noch nicht geschnallt. Habt ihr die Salbung gespürt, die kam bei dem Gebet in Bezug auf Einheit? Da müssen wir weitermachen, da müssen wir dranbleiben. Wir müssen mit dem Fluss des Geistes fließen lernen. Wir schreien immer mehr Herr, mehr Herr, mehr Herr. Und dann fängt der Regen an, dann kommt da ein Flüssle. Und wir gehen doch just in die andere Richtung und lassen das Flüssle da hinplätschern und ackern auf dem harten, steinigen Felsen, wo Gott gesagt hat, gar nicht gesagt hat, dass wir hin sollen. Aber wenn wir den Fluss des Geistes spüren, macht da mit. Und wir können, keiner kann eine Entschuldigung bringen und sagen, ich habe keine Ahnung in Bezug auf Einheit. Wir wissen ganz tief innen letztlich die Antworten. Und wir haben alle die Bibel in mehrfacher Ausfertigung. Wir können das Wort Gottes lesen. Wir können ins Gebet gehen und noch mehr Einheit erflehen und sie dann aber auch bitte praktizieren. Eine Armee, die eins ist, hat Power. Und wie sagt man so in der Welt, dass die christliche Armee die blödste ist, die es gibt, denn die stecken sich noch gegenseitig das Messer in den Rücken. Was reden wir negativ übereinander und untereinander und machen uns gegenseitig kaputt? Wie viele Leute muss man bebeten, beseelsorgen und befreien von Flüchen, von negativen Aussprüchen, von Pfeilen, die irgendwo in ihnen stecken, weil irgendjemand was Negatives Blöds gesagt hat? Auf der anderen Seite müssen wir aber auch lernen, uns zu schützen, dass die Pfeile schon Meter von uns runterfallen und zu nichts werden. Lasst uns alles dran tun, was uns einfällt dazu, im Gebet und im Fragen nach Gottes Willen, um Einheit zu wirken. In der Gemeinde, in der Familie, in unserem Land. Mein schönster Gebetseinsatz war, als wir uns einen größeren Wagen gemietet haben und 8 Leute waren und wir sind von Lübeck die ganze innerdeutsche Grenze bis ans Dreiländereckhof betend abgefahren. Ich trainiere mein Team so, es gibt während dem Einsatz kein Gespräch, es ist nicht erlaubt, sich zu unterhalten. Wenn jemand einen geistlichen Eindruck kriegt, soll er es aufschreiben und am Ende der Fahrt oder bei einer Pinkelpause am Rastplatz können wir austauschen. Wenn jemand einen Eindruck hat, hier sollten wir halten, dann darf er das sagen, beziehungsweise einen Zettel zum Fahrer vorgeben. Und bevor er jemand in Auto voll spuckt, soll er auch, darf er auch laut werden. Aber es ist eine Disziplinübung und die Leute haben gesagt, sie haben noch nie einen ganzen Tag gebetet, aber das war faszinierend, wenn man mal wirklich gefordert ist, den ganzen Tag zu beten. Klaus hat vorhin gesagt, dass wir lernen sollen, wach zu sein mit allen Sinnen. Wir haben auf der Bibelschule mal uns entschieden, wir beten jede Einheit durch in Sprachen. Und haben dann unsere Notizen nebenher gemacht und haben es dann verglichen. Mit der Zeit haben wir, die wir uns verpflichtet haben, nebenher in Sprachen zu beten, genauere Notizen gemacht von den Seminaren, die wir besucht haben, als wie die anderen. Dann habe ich mich entschieden, Herr Jesus, bei jeder einzelnen Predigt will ich drin sitzen und in Sprachen beten und den, der spricht, segnen und stärken, dass Kraft fließt. Leute, ich kriege mehr von den Predigen mit wahrscheinlich als die meisten anderen. Das macht richtig Spaß. Du bist selber der Gesegnetste, wenn du das dir einübst. Zur Zeit und zur Unzeit. Die Bibel sagt, betet ohne Unterlass. Und schon kommt der griechische Geist. Ha, so ein Quatsch. Ich kann ja wahrlich nicht den ganzen Tag beten. Doch. Du kannst deinen Geist in dir aktivieren, dass er betet und betet und betet und betet ohne Unterlass. Das ist möglich. Man muss ja nicht so durch die Gegend gehen, dass nur jeder denkt, ich muss ein bisschen blem blem. Da gibt's Methoden, um das durchzuziehen. Ich möchte euch ein bisschen weiter ermutigen für Gebet. Das ist nun mal mein Steckenpferd. Und eins der wichtigsten Dinge. Alles ist nichts ohne Gebet. Das wissen wir. Und ohne Gebet ist sowieso alles nichts. Und wir brauchen Gebet. Und ich möchte auf die Thessalonikerstelle, 1. Thessaloniker 5, 16, 17, 18 eingehen. Vers 16 heißt, freut euch alle Zeit. Ich habe Rückenschmerzen, ich habe Kopfweh, ich habe nicht geschlafen, das Zimmer war kalt, das Essen hat nicht geschmeckt. Der Arbeitgeber hat mir angedroht, dass ich zu denen gehöre, die jetzt entlassen werden. Ich habe Krach mit meinem Ehepartner. Und da soll ich mich jetzt freuen. Aber auch wie vorhin schon geheißen hat, dass wir unseren Geist aktivieren sollen, ist es wieder eine Willensentscheidung. Ich entscheide mich. Ich jaul nicht, ich maul nicht, ich jammer nicht, ich sabbel nicht da umeinander. Ach, ich armes Ich und ich brauche noch eine Streicheleinheit und noch eine Streicheleinheit und keiner liebt mich. Ich meiner mir mich. Kennt ihr ja diese Mitleidsparty. Zu der kommen viele Dämonen. Hoi, 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 seid mir da in guter Gemeinschaft. Und man wird immer mehr belastet. Dann kommt noch Traurigkeit dazu. Dann kommt Hoffnungslosigkeit dazu. Dann Passivität. Und dann werde ich langsam so des Lebens müde. Dann kommt noch suizidale Gedanken dazu und so weiter. Der Feind, laut Johannes 10, 10 ist ein Dieb, der kommt zu stehlen und am Ende zu töten. Das ist der Plan des Feindes auf den kurzen Nenner gebracht. Und Jesus kam, um uns zu befreien und die Werke des Teufels zu zerstören und Leben und volles Genüge zu schenken. Er hat uns nicht verheißen, dass es einfach ist, ohne Kampf sein wird und dass alles nur Schokoladenseite ist und ich nur Hühnchen esse und Schokoladeneis. Er hat mir Kampf verheißen, manchmal Tränen verheißen. Aber er nimmt mich hinein in den Kampf und der Sieg ist dein, weil Jesus Christus vor 2000 Jahren gesiegt hat. Heute haben wir Karfreitag. Das ist der Tag, an dem wir uns erinnern, dass Jesus Christus seinen Lebensweg hier unten auf dieser Erde glorreich, siegreich beendet hat. Das ist Karfreitag. Ich verstehe es nicht, warum da so traurige Musik ist und alle schwarz angezogen in der Kirche sitzen. Die Charismatiker machen gar keinen Gottesdienst. Die lassen es sein, was auch wieder blöd ist in meinen Augen. Die sollten sich zusammentun und freuen in dem Herrn alle Wege. Der größte Sieg der ganzen Weltgeschichte, Heilsgeschichte, ist am Karfreitag vor 2000 Jahren auf Golgatha geschehen. Da hat Jesus den Sieg vollbracht, als er seine Arme ausgebreitet hat und gesagt hat, Vater, ich gehorche dir. Lass den Kelch an mir vorübergehen, war vorher in Gethsemane dran. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille, Vater. Und dein Wille ist, dass ich meinen Leib gebe und mein Blut vergieße, auf das alle gerettet werden können. Jeder Einzelne, der auf diesem Globus gelebt hat, lebt, leben wird. Dafür starb Jesus Christus. Und an diesem Karfreitag waren die himmlischen Heerscharen, da waren alle Prinzipalitäten, Gewalten, Herrscher im Lufthimmel, alle kleineren Geister und Agenten aus der Hölle und Luzifer selber anwesend. Denn er glaubte, ich habe meinen Tag. Ich töte Jesus, den Sohn Gottes. Ich habe es nicht geschafft, als er ein Baby war. Da habe ich zwar alle Babys bis zu 2 Jahren umbringen lassen. Schande nochmal, das ist mir nicht geglückt. Aber jetzt habe ich alles so geführt, dass er ans Kreuz kommt. Aber er hat die Rechnung ohne Gott gemacht. Das war Gottes Plan. Und dort hat Jesus alle Mächte öffentlich zur Schau gestellt. Ich glaube, dass das größte Entsetzen für Luzifer an diesem Karfreitag war. Halleluja. Und wenn wir begreifen würden, wir, die wir uns Christen nennen, dass Jesus dort den Sieg errungen hat, dann könnten wir siegreich, angstfrei, liebend, segnend, dienend über diesen Globus laufen. Und warum es auf der Welt so aussieht, ist wegen uns. Und da verzweifle ich manchmal an mir selber, warum habe ich noch nicht mehr, Herr? Warum habe ich noch nicht mehr von deiner Liebe, deiner Kraft? Warum schaffe ich manches noch nicht? Hilf mir, Gnade, sei mir barmherzig. Ich wünsche mir Durchbrüche für jeden. Es ist unsere Sache, dass wir diesen Sieg von Golgatha im Glauben annehmen und in unserem Leben umsetzen und der Welt dienen. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Und dazu hilft Gebet nun mal. Ganz gut. A. Kontinuierlich betet ohne Unterlass. War die Einleitung von heute Morgen. Und jetzt kommt 1. Thessaloniker 5, 16. Freut euch alle Zeit. Wenn du nichts mehr zum Freuen hast, die Tatsache, die ich gerade erzählt habe, von Karfreitag vor 2000 Jahren in Jerusalem auf Golgatha, ist wahrlich Grund zur Freude. Wenn das kein Grund zur Freude ist, dann weiß ich auch nicht mehr, was sonst noch sein soll. Vers 17, betet ohne Unterlass. Sagt dem griechischen Geist, raus aus meinem Denken, ich lade das biblisch-göttliche, himmlische Denken ein. Ich lade das hebräische Denken ein. Es ist möglich, alle Zeit zu beten, dass mein Geist in mir bete. Dann kommen nachts die Offenbarungen, dann kommen Visionen, dann kommen Träume, dann wird's spannend. Ich habe mal mit einer Frau zusammen bei einem Einsatz geschlafen, die hat gesagt, mit dir schlafe ich nie mehr. Du warst so laut heute Nacht. Da habe ich gesagt, was? Ich habe selig geschlafen. Ja, plötzlich setzt du dich auf. Und dann habe ich mich wieder hingelegt und weitergeschlafen. Und ich so, was da alles geschieht, lacht. Ich habe keine Ahnung, was Gott mit mir da macht. Aber das, ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Ich bin küpft. Ja, yeah, es fängt an. Mein Geist lebt und betet in mir, kämpft sogar. Und ich schlafe. Ist das nicht genial? Also man soll natürlich auch im Wachzustand kämpfen, nicht sagen, der Herr macht's bei den Seinen im Schlaf, nicht? Ich brauche ja nichts tun. Also den Zahn ziehe ich euch, wer nachher ohne Gebiss ist, darf sich melden. Vers 18 ist ganz, ganz arg wichtig. Saget Dank für alles. Leute, wir haben gar keine Ahnung, was für eine Kraft da freigesetzt wird. Was das für eine Power ist, wenn ich kontinuierlich in der Lage bin, Danke zu sagen. Ich habe mir das so angewöhnt, dass selbst wenn ich mich anhaue und es saumäßig wehtut und ich eigentlich geschwind schrei, Danke, ouch, hätte ich auch besser aufpassen können. Aber danke, Herr, du bist jetzt Herr über diesen Sieg und so weiter. Lernt Danke sagen. Gott liebt die Menschen, die danken. Und ist das meine Predigt? Mehr, Herr. Nicht schlecht. Wenn wir allein diese drei kleinen Punkte, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass und Dank sagen für alles, alle Zeit, haben wir schon einen gewaltigen Sieg errungen. Wenn wir das wirklich praktizieren, verheiße ich euch Sieg. Gott liebt Gehorsam mehr wie jedes Opfer. Und es ist der Gehorsam in den kleinen Dingen im Alltag. Nicht negativ reden, Gosch halten und segnen. Das sind so kleine Dinge. Ich kann euch sagen, so eine kleine Unwahrheit oder über jemand reden, das kitzelt. Das kitzelt, das muss raus. Und da sagen, nein, ist ein ganz schön harter Kampf. Aber da können wir unsere kleinen Siege erringen, die letztlich sehr große Siege sind. Wenn wir große Dinge erreichen wollen, mit was erreichen wir's? A, mit Glauben in uns, aber B, mit dem Mund. Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt. Wenn ich jemanden befreien will, muss ich die Mächte ansprechen. Wenn ich jemanden heilen will, muss ich die Krankheit ansprechen oder einen Toten auferwecken. Im Namen Jesu, wach auf, komm zurück, lebe. Das ist der Kampf mit den Worten. Die Bibel sagt, es können aus einer Quelle nicht süßes und bitteres Wasser kommen. Glaubt ihr, da kann Lüge rauskommen und negatives Reden und sonstige Dinge und dann plötzlich Kraft bei diesen geistlichen Aktivitäten haben? Wir müssen unsere Quellen reinigen, uns selbst reinigen, damit wir mehr und mehr in die Kraft und in die Autorität Gottes reinkommen. Das gilt für den ganzen Körper, also nicht nur den Mund. Alle Bereiche unseres Lebens müssen gereinigt werden. Gott ist heilig und er wagt es zu sagen, werdet ihr heilig, so wie ich heilig bin. Und schon wieder der griechische Geist ist unmöglich hier unten auf der Erde. Das erreichen wir erst im Himmel, wenn wir oben angekommen sind. Und schon setzt man sich auf seinen Popo und sagt, ja, ich kann nichts dafür. Hier unten haben wir nun mal Angst und Sünde und sind Teil einer gefallenen Schöpfung und das schaffen wir nicht. Lüge vom Feind, schweig im Namen Jesu und verschwinde. Setz den Glauben ein. Reinigt euch, werdet heilige Gefäße. Alle Unreinheit will Gott draußen haben. Und alles, was nicht heilig ist, was nicht an den Geboten Gottes vorbeigehen kann, an seinem Maßstab ist unheilig. Wie viel Not ist allein auf dem sexuellen Gebiet bei ganz, 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 ganz vielen, ob im Denken oder im Ausführen? Ich bin dann oft so brutal und sage, ja, womit machst du Selbstbefriedigung? Mit den Pfötchen hier und am Sonntag hebst du hoch und sagst, ich liebe dich, Herr. Und dann legst du nur jemand auf und ich denke, die will ich auch nicht, die Hand. Und wenn wir uns das mal überlegen, meine Hände, die Bibel sagt in den Psalmen, ich trainiere eure Hände zum Kampf. Wisst ihr, welche Macht in den Händen ist? Ein Polizist, der kann in London, weiß nicht wie viel Autos stoppen, wenn er so dasteht. Wir können, wenn wir in eine Situation reinkommen und die Mächte an uns attackieren wollen, wir können uns so hinstellen. Je größer der Kampf wird, du kannst gewaltige Dinge tun mit deinen Händen und es geschieht. Deshalb sind die prophetischen Handlungen auch so wichtig. Ich weiß gar nicht, wir bräuchten eigentlich 2 Wochen, um die ganzen Lehren da durchzubringen. Das ist so grandios. Geh in den Reinigungsprozess Gottes. Wir haben Karfreitag. Wir können das Abendmahl feiern zur Erinnerung daran, dass Jesus sein Leben gegeben hat, seinen Leib gegeben, nicht gebrochen. Er wurde nie gebrochen, er wurde gegeben und sein Blut wurde vergossen für dich und für mich, dass wir das annehmen, heilig annehmen und uns reinigen lassen. Und es ist Macht in dem Blut, die Sünde ist im tiefsten Meer versenkt und da unten scheint es göttliche Fische zu haben, die fressen die auf, die gibt es nicht mehr. Und wenn ich sie wieder hochhole, bin ich sehr beschränkt, bis blöd. Würde es nicht tun. Oft treiben uns die Nöte, die Notwendigkeit ins Gebet. Und mein Herzensanliegen ist eigentlich, dass uns die Liebe Gottes, die Liebe zu ihm ins Gebet treibt. Dass wir ihn lieben, ihn ansprechen. Glaubt ihr nicht, dass Gott, also ich habe ihn schon so zart und liebevoll erlebt. Er wünscht, sich angesprochen zu sein. Und wisst ihr, was er sich noch mehr wünscht? Dass wir mal Stille aushalten, dass er reden darf. Wo sind die Christen heute, die Propheten heute, die Männer und Frauen Gottes, die sagen, rede du, dein Knecht hört. Und dann sitzen bleiben, bis er spricht. Das ist eine harte Übung. Ich habe einmal eine Frage gestellt abends. Nach einer Stunde hat er nichts gesagt. Aber ich sage, wenn du nicht schwätsch, kann ich jetzt auch Fernsehen. Ich meine, das ist unmöglich, so eine Reaktion. Aber Gott ist so lieb und so gut. Da kam doch eine Sendung. Und ich schalte ein. Und das war eine Sendung über okkulte Aktivitäten, Esoterik. Und da wurde eine Esoterikerin interviewt. Und genau die Frage, die ich an Gott hatte, stellte der Interviewmensch an diese Frau. Und die gab die Antwort. Ich habe schallend gelacht. Ich habe gesagt, Herr, du hast Mittel und Wege. Es sprengt jedes Mal meinen Rahmen. Nachdem die Antwort war, konnte ich den Fernseher wieder ausschalten. Danke, Herr. Er ist so genial. Ich möchte euch ein kleines Beispiel erzählen, in das Gott mich hineingenommen hat in Bezug auf Anhalten im Gebet, Anhalten in der Anbetung, Anhalten im Kampf, Durchhalten, bis der Durchbruch da ist. Ich hatte eine Phase, wo ich sehr gern nach Toronto geflogen bin. Ich glaube, ihr habt von Toronto schon gehört. Und ich bin also immer so ein Typ gewesen, da sind so große Erweckungsbewegungen gewesen. Da ist der Heilige Geist gefallen, die Leute wurden erfüllt, waren trunken im Geist, haben die geckigsten bis blöden Sachen gemacht. Es war grandios und ich habe gesagt, Herr, ich muss dahin, bitte, 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 lass mich dahin. 6-mal hat er mir es erlaubt, darüber zu fliegen. Am Anfang wollte ich so viel Power gar nicht haben, weil ich heilige Power wollte und keine negative. Bin ich so typisch deutsch dargestanden, ne? Wie so die deutsche Eiche, die wir heute schon gehört haben. Bis die fällt, meine Güte. Da waren manche Deutsche im Anzug mit weißem Hemd und Krawatte, sind dargestanden. Ach, da war doch einer von hier irgendwo so. Der hat so gesprochen jedenfalls. Dann hat er mir gesagt, ach, nur wissen Sie, nur ich hab doch kein Englisch gelernt. Nur ich verstehe doch hier gar nichts. Nur ob mich der Heilige Geist auch erreichen kann. Dann habe ich gesagt, doch, ganz sicher, das schafft er. Hat er gesagt, wissen Sie, mein Vater war General und der hat mich so streng erzogen, ich weiß auch nicht. Aber ich liebe ja schon Jesus, aber na ja. Und dann saß er brav auf seinem Stühle. 2 Tage später war das Hemd sonst wo, keine Krawatte mehr, die Füße über die Stühle und er lag unter. Und hat gelacht und gestrampelt. Und ich dachte, nu, Herr Jesus, da warst du aber gut. Den hat's voll erwischt. Es war köstlich. Dann hat ein älterer Mann mit graue Haar echt saudofe Bewegungen gemacht. Ich kann es gar nicht vormachen, weil die Gravitität da irgendwo aufgehoben ist, wurde. Der hupfte so am Boden rum, aber immer wieder hoch in die Luft und ist nie umgefallen. Und so die ganze Zeit. Und ich, also kurzbrockig, echt unmöglich. Denk, also Herr Jesus, das sieht ja doof aus. Muss man sich jetzt so benehmen? So da umeinander hüpfen? Und am Abend war dieser Mann auf der Bühne und hat Zeugnis gegeben. Es war ein Amerikaner, dem sein Vater war auch General. Und er hat den knallhart erzogen. Und er hat sich sein ganzes Kindsein gewünscht, mal auf dem Schoß vom Vater sitzen zu dürfen und Hoppe Reiter zu machen. Und dann war der Vater im Himmel so lieb, hat seine Arme ausgebreitet, ihn hochgehoben und auf den Schoß genommen. Und da hat er Hoppe Reiter erlebt. Und er hat gesagt, ich bin heil, ich konnte vergeben. Und mir liefen die Tränen runter und gesagt, vergib mir, Herr, ich bin so ein Kotzbrocken, vergib mir, mach, was du willst, wie du willst, mit wem du willst, wo du willst, mach's. Ich möchte dir nimmer im Weg stehen. Also solche gigantischen Erlebnisse, ich wollte wieder nach Toronto. Dann sagt Gott zu mir bevor ich gebucht habe, bestell dir ein großes Zimmer mit einem King-King-Size-Bett. Also es gibt so Single-Beds für die Ehelosen, dann gibt's Ehebetten, französische, die sind ein wenig kleiner, kann man enger schmusen, gibt's aber auch große. Und dann gibt's King-Size-Bett, also da kann man auch noch mit ein, zwei Kindern schlafen. Und bei King-King-Size-Bett haben sie mich gefragt, und wie viele Personen werden übernachten in dem Zimmer? Also da können bis zu 5, 6 in diesem Riesenbett schlafen. Dann habe ich gesagt, also Herr Jesus, ich weiß, dass ich zu viel wiege, aber so viel auch wieder nicht. Naja, dann habe ich gesagt, ja, bis jetzt bin's nur ich, aber das wird sich dann schon noch ergeben. Ich gebe Ihnen mal meine Visa-Karte, Sie können es auf mich buchen, ich zahl's und so weiter. Naja, ich flog darüber, bin in mein King's Palace Hotelzimmer gegangen. Ich habe echt gelacht, wie ich das Bett gesehen habe. Habe ich gedacht, wo schlafe ich? Rechts, links, oben, unten, Mitte? Naja, dann kam eine Nacht, ich weiß nicht mehr, die wievielte. Ich habe selig geschlafen. Auf einmal wurde es hell in dem Zimmer. So hell geht überhaupt keine Lampe. Und ich wach auf und sitze im Bett und habe eine herrliche Gegenwart Gottes gespürt, wie noch nie in meinem Leben. Herr Jesus, was ist denn jetzt los? Und da war Jesus im Raum und sagt, ich möchte dich gern womit hinnehmen. Bist du bereit? Gehst du mit? Ja, völlig begeistert noch. Und dann nimmt er meine Hand und im nächsten Moment, ich kann es nicht erklären, ich war nimmer in dem Hotelzimmer. Wie das funktioniert, kann ich auch nicht erklären. Aber ich war im Lufthimmel über China. Du hast gestern aufgepasst, sehr gut. Ja, ich werde wohl mit irgendwas bekleidet gewesen sein. Jesus war jedenfalls angezogen. Und er hat gesagt, ich möchte dir einiges hier klar machen und dir Augen und Ohren öffnen für Gebet. Und ich habe zuerst die sehr, sehr deutlich und ich habe die chinesischen Christen anbeten gehört. Es war herrlich. Anbetungslieder, chinesische Instrumente, zum Teil auch bekannte englische Lieder, die also um den Globus herum bekannt sind, Anbetungslieder. Und diese Anbetung schwoll mehr und mehr an. Aber zeitgleich, das ging immer so übergeblendet ineinander über, war geistliche Kampfführung. Und das hörte sich gewaltig an. Also die Chinesen, die können ganz schön powern. Und auch das wurde immer stärker. Und Jesus voller Freude, schau, so beten meine Kinder hier an. So kämpfen sie. Nachdem das eine Zeit lang so ging und es wirklich immer stärker wurde, Anbetung, Kampf, Anbetung, Kampf, hat Gott gesagt, ich öffne dir jetzt die Augen. Und ich habe den Fürsten über China gesehen. Ihr kennt ja von der Bibel her, dass über jedem Land eine dämonische Macht herrscht. Als Daniel eine Frage hatte an Gott, hat er 21 Tage gefastet, bis die Antwort vom Himmel durchkam. Der Engel Gabriel sollte die Botschaft von Gott bringen, aber er musste durch den zweiten Himmel, den Lufthimmel, in dem die Dämonen, diese Dunkelheit herrscht, musste er durch und es war ein harter Kampf. Er kam da nicht durch. Und dann kam ihm Michael, der Kämpfer, zu Hilfe. Gabriel ist der Botschafter, Michael ist der Kämpfer. Der kam ihm zur Hilfe, hat gekämpft, damit er durchkam. Daniel hat treu da unten gefastet und gebetet und auf die Antwort Gottes gewartet. Da ist ein Zusammenspiel von Gott im Himmel, einem kleinen Menschen hier unten, der betet und wartet, bis die Antwort kommt. Und dann geschieht Gewaltiges im Lufthimmel. Und Gott schickt wie auch immer die Antwort auf dein Gebet. Wage nicht zu sagen, ich krieg keine Antwort. Die Zeit war vielleicht nur noch nicht reif oder du hast nicht gewartet oder nicht hingehört auf die Antwort. Gott hat immer eine Antwort. Und wenn sie Nein ist oder wenn sie sagt, ich sage dir jetzt nichts. Das gibt es auch. Aber er ist nicht ein Gott, der nur schweigt. Er ist ein Gott, der redet, der sich mitteilen möchte. Und als ich diesen Fürsten über China gesehen habe, bin ich so erschrocken, dass es für mich ab dem Moment dann nie mehr schwierig war zu kapieren, wenn es in der Bibel hieß und die fielen auf ihr Angesicht wie tot. Ich fiel da um und das war mir einfach sowas von groß, gewaltig, unbegreiflich, sprengte alles, was ich bisher erlebt hatte. Und dann kam wieder die Hand von Jesus, der mich hochhob und sagt, nein, du musst das stehend empfangen und beobachten. Und da bin ich so hinter seine Beine halber versteckt an seiner Hand schlotternd und habe geguckt und gehört, was da geschah. Das war ein drachenähnlicher Prinz, der da herrscht über China und der wirklich so nach die Pfoten so hatte. Und, die sind Skoschta, als wie ich will verschlingen. Also der brüllende Löwe, der verschlingen möchte. Und die Christen haben mehr angebetet, kraftvoll angebetet, gekämpft, gewaltig. Das war ein gigantisch, man kann es nicht in Worte fassen. Und es ging sehr, sehr lange. Und als die Anbetung und der Kampf einen gewissen Grad erreicht haben, hat sich dieser Drache aufgestellt, also auf die Hinterbeine und den Schwanz, so ekel, das kann ich nicht ausstehen. Und richtig wütend auf das Ganze. Und die Chinesen haben noch mehr angebetet und noch kräftiger gekämpft. Und nachdem das wieder einen gewissen Grad erreicht hat an Macht und Gewalt und Herrlichkeit, ist dieser Drache umgefallen und lag auf seinem Rücken. Und ein Tier oder auch ein Mensch auf dem Rücken ist nur in einer sehr verletzbaren Position. Und da dachte ich, boah, jetzt ist er besiegt. Und Jesus, verstehst gar nichts. Und er hat gesagt, nur höre und schaue. Dann wurde die Anbetung noch gewaltiger, der Kampf noch massiver. Und es ging über einen langen Zeitraum. Dann kam Jesus, ich war an der Hand von Jesus, aber dann kam Jesus in der Gestalt oder in der Erscheinungsform des Löwen von Juda. Und ich habe, boah, das hat einen wiedergeschmissen. Dieser brüllende Löwe von Juda auf diesen Drachen zu. Und ich gedacht, jetzt ist der Sieg da. Und dieser Löwe hat einen Speer in der Hand und hat dem Drachen das genau ins Herz hier reingetroffen. Das Blut floss raus. Und ich dachte, jetzt ist der Sieg da. Der war immer noch nicht tot. Die Anbetung wurde noch gewaltiger, gigantisch. Die Anbetung massiv, das kannst du nicht in Worte fassen. Und dann kam Jesus in der Erscheinungsform des Lammes, das geschlachtet war, Karfreitag. Das Lamm, das geopfert wurde. Ganz ruhig, ganz souverän. Ich habe noch nie ein Lamm so gesehen. Und mit welcher Zartheit das Lamm gelaufen ist. Und dann, es war die rechte Pfote, dann auf das Herz von dem Drachen gestellt hat und geschaut hat. Das war der Sieg. Das Lamm. Da war dieser Drache, der China beherrscht, besiegt. Und in diesem Moment habe ich zum ersten Mal den Vater damals in meinem Leben reden hören, als er gesagt hat, genau das wird der Moment sein, an dem ich Millionen von meinen Geschöpfen in China retten werde. Das hat mich geschmissen und im nächsten Moment war ich in Toronto, in meinem Hotelbett, so voller Kraft und Power, dass ich einen Meter hoch, zwei, hin und her und hoch und rauf und runter. Nachdem ich einigermaßen wieder normal war, habe ich gelacht und gesagt, jetzt weiß ich, warum ich King-King-Size-Bett gebraucht habe. Leute, wir haben keine Ahnung, welche Gewalt, Macht und Herrlichkeit auf uns wartet und wir jetzt schon in diesen Dimensionen leben können. Wenn wir uns hineinnehmen lassen von Jesus Christus, der vor 2000 Jahren den Sieg errungen hat. Lass dir die Augen öffnen, lass dir die Ohren öffnen. Seid gesegnet im Namen Jesu mit geöffneten Augen, mit geöffneten Ohren. Aber vor allen Dingen öffne dein Herz, reiß es auf und sag, hier bin ich. Du hast mich geschaffen, liebe mich. Ich will dich lieben. Ich will dir nachfolgen. Und er wird dich nehmen und ein Leben aufbauen, das Ewigkeitswert hat. So viele Zeugnisbücher können gar nicht geschrieben werden in dieser Welt, was Gott dann alles mit dir anstellen kann. Was Ewigkeitswert hat. Grandios und gigantisch. Die Bibel sagt, lasst euch versetzen an himmlische Örter. Ich hoffe, ich krieg noch mal einen Abend, wo ich das, ich würde euch gerne da weiterführen, an diese himmlischen Örter versetzt zu werden, um in diese Dimension reinzukommen. Je höher wir steigen, je mehr wir uns nach dem ausstrecken, je mehr kommen wir in die Liebe und in die Kraft. Und wenn wir dann unsere kleinen Aufgaben erfüllen, wie Vers 16, 17, 18, freut euch alle Wege, betet ohne Unterlass, sagt Dank in allen Dingen, dann wird es funktionieren. Der Sieg ist euer. Gigantisches Leben ist euer. Kampf auch. Es tut manches weh. Aber der Sieg ist gewaltig. Und Jesus möchte sich dir offenbaren als der Herr aller Herren, der König aller Könige. Als, nicht nur als der Retter, nicht nur als der Heiler, als der Befreier, als der Liebhaber. Er möchte sich endlich auch als Bräutigam offenbaren. Und wenn wir an heute denken, als das Lamm, der größte Sieg ist darin. Sei gesegnet mit Glauben. Streck dich aus danach. Die Hand Gottes ist ausgestreckt nach dir. Die Arme sind ausgebreitet. Der ganze Himmel ist in Aktion, in Habachtstellung, ist hier einer, der in meine Arme läuft. Ist hier einer, der zu mir kommt an mein Herz und sich dahin drückt und sagt, hier bleibe ich, hier bin ich und hier bleibe ich. Und sich füllen lässt. Und Leute, es ist so gigantisch, wenn du erfüllt bist. Ich habe manchmal Schwierigkeiten, immer diese Schoßhupferei. Immer da will der nochmal auf den Schoß und der nochmal auf den Schoß und nochmal eine Streicheleinheit und nochmal eine Streicheleinheit. Für mich gibt's nichts Schöneres und Erfüllteres, als wie vor meinem Vater stehen und Augenkontakt zu haben und sagen, und was darf ich jetzt tun? Was würde dir gefallen? Und wenn dann der Befehl kommt und ich gehört habe von ihm und ich will gehorchen, dann drehe ich mich um. Ich habe den ganzen Himmel hinter mir und kann losmarschieren. Das ist traumhaft. Vor was brauchen wir noch Angst haben dann? Hölle, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Feind hat nichts zu bieten. Er ist besiegt. Das muss reinsinken. Er ist besiegt seit 2000 Jahren. Das spreche ich euch zu. Aber das spreche ich auch diesem Haus hier, diesem Anwesen und diesem Landstrich zu. Jesus lebt. Der Feind ist besiegt. Halleluja. Keine Hexenkraft hat irgendeine Kraft oder Macht oder Gewalt. Oder egal, was hier jemals geschehen ist. Es ist zunichte gemacht im Namen Jesu. Es hat keine Macht mehr. Weil Jesus gesiegt hat, sein Blut vergossen hat, seinen Leib gegeben hat und er wieder auferstanden ist und er lebt und er sitzt zur Rechten des Vaters und er regiert und er wird wieder kommen. Und das wird ein Einzug werden, ein Leib, eine Armee. Jesus wird seine Braut sagen, Daddy, Baba, Vater, das ist sie, dafür bin ich gestorben. Für diese Millionen, diese eine Braut. Habe ich das alles gemacht? Aus Liebe. Und diese Armee, die formiert sich. Im Namen Jesus, seid gesegnet, jeder von euch hier, mit noch mehr geöffneten Ohren. Im Namen Jesu, öffnet euch. Hört in den Himmel rein. Hört die Rhythmen im Himmel. Es ist wie Rauschen in den Bäumen. Diese Armee formiert sich. Da hört man dieses Laufen, Marschieren. Das ist gigantisch, das ist gewaltig. Und der Feind zittert. Und alles weltpolitisch geschieht jetzt, damit Israel von der Landkarte verschwindet, damit Jesus nicht wiederkommen kann und seinen Fuß in Israel setzen kann. Aber er wird es nicht schaffen. Halleluja. Halleluja. Hi, das war erst. Halleluja. In Thessaloniker 5, Vers 17 heißt es, seid fröhlich und betet ohne Unterlass, seid dankbar für alles, denn das ist der Wille Gottes. Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, dann geh ins Wort und frage das Wort. Das ist der Wille Gottes. Und den sollen wir ausführen, um durchzubrechen. Und dann heißt es, den prophetischen Geist löscht nicht aus. Prophetische Weisung verachtet nicht. Prüfet alles und das Gute behaltet. Gott möchte durch sein Wort reden, aber er möchte auch prophetisch reden. Er möchte gehört werden. Streck dich ihm aus, halte die Ohren hin. Fang an so zu agieren und reagieren wie die Propheten. Herr, dein Knecht hört, rede du. Und dann warte, bis Gott gesprochen hat und dich Dinge lehrt und dir Anweisungen gibt. Er möchte dich in seinen Heilsplan, weltgeschichtlichen Heilsplan, mit hineinnehmen. Und das finde ich gigantisch. Gott könnte alles ohne uns echt bedeutend besser machen. Aber es hat ihm nun mal gefallen, ein Gegenüber sich zu schaffen und dieses Gegenüber mit hineinzunehmen in seinen Heilsplan. Und da wird es dann wirklich zum Abenteuer. Vieles geschieht trotz unseres Betens. Es ist Gottes Liebe und Gnade. Manches geschieht aber auch nicht, weil wir nicht gebetet haben. Und zu diesem Punkt müssen wir wirklich aufwachen und uns da hineinnehmen lassen. Kennt ihr die Jakobusstelle 4,2? Ihr habt nicht, weil ihr nicht gebeten habt. Die Stelle hat mich schon echt zur Verzweiflung gebracht. Was habe ich um bestimmte Dinge geschrien? Ich habe sie nicht. Das gibt's ja nicht. Kämpft haben und wie ihr jetzt kämpft, gibt es da einen kleinen Unterschied. Aber wir kommen noch zu dem Punkt, da möchte ich wirklich für euch beten, dass ihr könnt euch wieder setzen, der Kampfgeist in euch erweckt wird und aufsteht. Da ist noch so viel Lethargie, Passivität, auf Schwäbisch gesagt Lahmarschigkeit. So eine Armee kann schwerlich einen Krieg gewinnen. Die Jünger bei Jesus haben wirklich eine sinnvolle Bitte an ihn gerichtet. Herr, lehre uns beten. Und wir wären weise, wenn wir dieses Gebet ebenfalls zu ihm richten würden. Herr, lehre uns beten. Wir alle brauchen noch sehr, sehr viel Lehre und Schulung in Bezug auf Gebet. Ich selbst bete es immer und immer wieder, je länger, je mehr. Weil je größer die Kämpfe werden, je weitreichender die Einflussbereiche, in die man hineinbetet, je weniger wissen wir, wie man da strategisch vor sich geht. Wir müssen uns die Strategien von Gott abholen. Es passieren so viele Fehler, weil wir keine Ahnung haben, wie es in der Armee Gottes aussieht. Und es ist sicher auch nicht schlecht, wenn ihr euch mal eine Armee in der Welt anschaut. Also wir Christen haben so ein Kuddelmuddel und einen Eintopf, am besten noch püriert, dass man gar nichts mehr weiß, was drin ist. Jeder macht seins und so wie er es will und für richtig hält. Wir sind noch lange, lange, lange nicht geeicht auf Armee. Und wisst ihr, wer der Führer der Armee ist? Es ist Jesus, der Generalfeldmarschall, der die Befehle gibt. Und da gibt es eine genaue Ordnung. Und wenn wir uns an diese Ordnungen halten, dann gibt es auch keine Kickbacks. Dann kann ich auch nicht eins neigeschlagen kriegen und krank werden. Oder sonst jemand krank werden oder irgendwas kaputt geht. Als wir bei der Olympiade auf dem Olymp rauf sind, um dort gegen Olymp, Zeus, Hera und Neptun zu kämpfen, die sich da zu einer Viererschaft formiert haben, gab es sehr genaue Strategie. Das Team wurde sehr genau ausgewählt. Es wurde eingeteilt, die Anbeter waren an einem Punkt, die Fürbitter an einem Punkt, die Kämpfer an einem Punkt. Jeder tat das Seine unter ganz genauer Anweisung. Und als wir nach diesem Kampf vom Olymp runter sind und wieder nach Athen zurückfahren, der Olymp ist ja ziemlich nördlich oben bei, also Richtung Thessaloniki, mussten wir ein paar Stunden zurückfahren, ist vor uns ein Wagen ins Schleudern gekommen, hat sich überschlagen. Aus dem offenen Dach sind die Koffer raus und die ganze Autobahn war übersät. Wir haben gerade noch irgendwie halten können und uns da durchlavieren. Uns ist gar nichts passiert. Aber die drei Männer in dem Auto sahen sehr schwer verletzt aus. Und das Auto blieb auf dem Kopf liegen. Und der eine Mann, da hingen die Arme raus, Blut überströmt, bewusstlos drin. Wir sofort in Sprachen angefangen zu kämpfen. Aber ich kann euch sagen, da ging's echt ab. Und dann sind wir da hingelaufen und ich dachte, naja gut, Kampfführung, Geistliche ist eine Seite. Ich war auch mal Krankenschwester, also jetzt muss ich hier in Aktion treten, auch als Krankenschwester, erste Hilfe leisten und was kommt jetzt? Dann kamen wir zu diesem Auto hin. Ich verstehe kein Griechisch, aber der Torhüter von Griechenland hat sich das angehört, was die Männer gesagt haben, und dann hat er zu uns auf Englisch nur einen Befehl gegeben. Sofort zurück zum Auto, einsteigen und Abfahrt, und betet weiter in Sprachen. Da gab es keine Chance, das wäre blöd gewesen, jetzt zu fragen, warum, weshalb, weswegen. Müssen wir jetzt nicht. Der Befehl galt, er war der Führer, und dann wird gehorcht, ob mir das einleuchtet oder nicht. Pobacken zusammen, gehorchen und weiter geht's. Und als wir dann eine ganze Strecke weg waren und die Anspannung nachgelassen hat, hat er uns erklärt, jetzt kann ich es euch sagen, warum. Wir alle anderen, wir konnten kein Griechisch. Hat er gesagt, das waren Satanisten. Der eine war noch bei Bewusstsein und hat es ihm erklärt. Er hat gesagt, wir sind auf euch angesetzt worden, euch in einen Unfall rein zu verwickeln. Auf die Art und Weise, dass ihr tödlich verunglückt und wir dabei glimpflich wegkommen. Uns ist gar nichts passiert und sie waren alle schwer verletzt. Und das Auto war demoliert. Leute, der Kampf ist nicht Spaß. Er ist sehr ernst. Aber wir stehen auf der Siegerseite. Amen. Jesus Christus hat vor 2000 Jahren an dem sogenannten Karfreitag den Sieg errungen. Und wenn die Satanisten morgen ihren großen Tag feiern, weil der Kar-Samstag, der Black Sabbath, der einzige Tag in der Weltgeschichte ist, an dem Jesus Christus von 0 bis 24 Uhr einen ganzen Tag, zu ihm ist alles geschaffen. Er ist Alpha, Omega, Anfang und Ende. Halleluja. Satan selbst kann nur an einem Ort sein. Deshalb, wenn wir Kampfführung machen und sagen, oh, ich musste so gegen Satan kämpfen, muss ich oft schmunzeln und denken, ja, Satan wird gerade bei dir persönlich erschienen sein. So groß bist du auch wieder noch nicht. Was werden da für Rituale abgehalten, auf das er erscheint an dem Hochpunkt eines Rituals? Das waren ein paar kleine Dämönchen und da kriegen wir schon Muffelsausen. oder wissen nicht so recht, wie zu kämpfen. Leute, wir sind auf der Siegerseite. Das muss in uns reinsinken. Und das macht das Gebet zum Abenteuer. Wenn Gott dich ins Gebet ruft, er hat dir den Sieg verheißen. Er möchte uns hineinnehmen, seinen Willen kundtun. Er möchte dich lehren, wie du beten sollst, wann du beten sollst, mit wem du beten sollst, wie lange du beten sollst, in welcher Art und Weise. Mal ist es nur, in Anführungszeichen, dass du dich hinhältst und sagst, hier bin ich. Und Gott freut sich, hier ist ein Mensch, ein Gefäß auf mich ausgerichtet. Mal ist es weinen, stellvertretend weinen, Tränen, die den Boden aufweichen. Die Engel sammeln die Tränen in Gebetsschalen, schütten sie aus an bestimmten Punkten, je nachdem. Dann möchte Gott, dass du in der Fürbitte ihn anflehst für jemanden. Dann möchte er, dass du kämpfst für jemanden anderen oder für dich, für deine Gemeinde, für wen und was auch immer. Dann möchte er, dass du in den Kampf trittst, dass du es tust. Und dass es wegkommt von dem, ja Herr, mach doch du und Herr, lass doch du und Herr, wirke doch du. Sondern mach du's. Kennt ihr den Befehl in den Evangelien? Geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium, macht zu Jüngern alles Volk. Und dann heißt es, heilt die Kranken, weckt die Toten auf, reinigt die Aussätzigen, treibt die Geister aus. Das machst du. Herr, Hilfe, mach du's. Nö. Er verlangt's von dir. Du, wenn du Christ bist, wenn du dich entschieden hast, eindeutig für ihn, dann hast du die Prokura. Du bist unterschriftsberechtigt, du bist Botschafter an Christi Stadt. Dann darfst du nicht nur, dann musst du. Es ist deine Aufgabe. Und es heißt auch nicht, betet für die Kranken, sondern heilt die Kranken. Dann kommt sofort, ja, aber ich kann das nicht. Nö, kannst du nicht. Aber was du kannst, ist hinzugehen und im Glauben im Namen Jesus sei heil. Das ist so eine Stelle, wo ich auch manchmal verzweifle. Genauso wie die Stelle, die ich vorhin erwähnt habe. Ihr habt nicht, weil ihr nicht gebeten habt. Und ich denke, Mann, wie viele Jahre schreie ich jetzt schon dafür? Und die zweite Stelle ist, wo der Lahme vorm Tempel sitzt und zwei Jünger kommen hin und der Lahme bettelt, der möchte Geld, der erwartet finanzielle Hilfe, mehr nicht. Und die zwei Jünger gehen da hin und beten und vielleicht und reden und dann sehen sie den Lahmen, der die Hand ausstreckt, der ist wie, gib mir was und sagt, Silber und Gold haben wir nicht, aber was wir haben, geben wir dir. Was hatten die denn, was sie ihm da gegeben haben? Mit dem Mund im Glauben ausgesprochen, im Namen Jesus steh auf und sei heil und laufe. Und er stand auf und ging in den Tempel rein, tanzte und pries Gott. Und alles Volk war perplex. Das ist Krankenheilung. Wenn wir ehrlich sind, sind wir noch nicht alle so weit. Wir freuen uns riesig über jeden, den es besser geht, über jeden, der heil wurde. Trotz unseres Gebets oder mit unserem Gebet. Aber ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass mal die Zeit kommt, wo wir Krebskranke im Endstadium oder Gelähmte sagen, im Namen Jesus steh auf und laufe. Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Die Jünger schienen etwas gehabt zu haben, was wir nicht haben. Aber Gott möchte es uns schenken, denn der Befehl gilt heute genauso. Und dahin will er uns bringen. Mit kleinen Kindern zum Beispiel in Heilungsdienst zu gehen, ist echt ganz niedlich. Oder sogar im Befreiungsdienst. Die Kleinen sind sowas von offen, die machen das im Kindergarten. Im Namen Jesu raus! Und die Mächte fliehen. Heilungsdienst mit kleinen Kindern ist so süß. In unserer Gemeinde fing das mal an bei Leuten mit Rückenschmerzen, wo sehr viel Verspannung ist, dass dann die Beine ungleich lang sind, weil da irgendwie ein Schiefstand ist. Dann waren die ungleich, wenn man es getestet hat. Und dann haben sie gesagt, oh, da beten wir. Dann wird es gleich lang und die Schmerzen sind weg. Und es war so eine Freude, wenn dann die Beine gleich lang wurden. Du konntest richtig zugucken, wie das dann geschah. Und der Unglaube schrie auf, da sind manche rausgerannt. Das kann nicht sein, das ist Zauberei, da gehen wir. Und die kleinen Kinder, darf ich das auch machen? Habe ich gesagt, na klar. oh, im Namen Jesu, Bein wachse, Bein wachse, Bein wachse. Und habe ihm am Ärmel zupft. Ich habe gesagt, ja, das ist schon recht. Aber im Namen Jesu. Aha. Bein wachse im Namen Jesu. Und schon war es draußen. Und die waren begeistert, die Kleinen. Das ist so süß. Ich selber habe öfters Schmerzen gehabt und zeitlang echt massive Schmerzen. Und ich war bei einer Familie, die haben ein kleines Mädchen, schwer herzkrank, schwer lungenkrank und Down-Syndrom. Und die Kleine liebt Jesus, die ist ein Glaubensvorbild für ganz, ganz viele. Und dann hat die Mutter ihr erzählt, hat gesagt, ja, die Gabriele hat so Schmerzen, bete doch mal für sie. Und dann kam sie zu mir auf den Sessel, auf den Schoß und guckt mich so an, legt ihre Ärmel an meine beiden Backen. Und dann guckt sie hoch, lieber Herr Jesus, Gabriele Aua, bitte heilen. Amen, danke. Ich dachte, Mann, alles drin, ne? Deutlicher geht's gar nicht. Und dann wartet sie eine Weile und dann fragt sie mich, ist jetzt weg? Da dachte ich, oh, ich will doch das Kind nicht anlügen. Aber es ist noch da. Aber ich will auch nicht Glauben jetzt klein machen oder ich will doch Glauben aufbauen. Was sage ich jetzt? Also habe ich liebevollst da angefangen rumzudrücken. Habe gesagt, oh Jesus, du betest super und Jesus liebt dich und mich auch. Und das Gebet wird schon noch wirken. Und dann hat sie mich unterbrochen, also ja, dein Xabbel kannst sein lassen. Dann hat sie wieder ihre Händle an meine Backen und nochmal nach oben guckt. Lieber Herr Jesus, Gabriele Aua, bitte heilen, danke, Amen. Und da floss so viel Liebe, dass mich's umkaut hat und ich im Geist geruht habe und die Schmerzen waren weg. Und ich nachher ein behindertes Kind Herrschafts. Und wir? Das ist schon erstaunlich. Ich möchte zu dem zweiten Thema von heute früh kommen. Ups, Entschuldigung. Weil ich jetzt gerade, oh, danke, erwähnt habe, wie genial die Kleine gebetet hat. Das war ganz klare Anrede, ganz klare Worte gewählt. Danke, Amen. Und Glauben investiert. Deshalb möchte ich ein bisschen auf den Punkt eingehen. Klare Anrede, klarer Befehl. Und da gibt's eine Bibelstelle, die finde ich faszinierend. In Markus 11, 22 bis 24. In der Lutherbibel steht es überschrieben mit Glaube und Gebetserhörung. Allein die Überschrift finde ich schon herrlich. Glaube und die Gebetserhörung ist dir gewiss. In dieser Geschichte geht es jetzt nicht um Gebet, sondern um Gebieten. Den Unterschied kennt ihr. Anbetung gilt Gott allein. Lobpreis gilt Gott. Bitte, Fürbitte gilt Gott. Dank gilt Gott. Aber Gebieten, da spreche ich wen an? Den Feind. Ist euch das klar? Braucht ihr eine Pause? Das ist keine Bitte an Jesus gerichtet, sondern es ist ein, du wirst aktiv im Glauben und du sprichst mit deinem Mund, du sprichst die Worte, die Befehle und wenn du glaubst, wird es geschehen. Und das Gigantische daran ist, dass Gott uns zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Wir sind in der Weise, wie Gott, er hat uns zu seinem Ebenbild geschaffen und alles, was Gott geschaffen hat, hat er durch Wort geschaffen. Er sprach und es geschah. Und er hat uns so geschaffen, dass wenn wir sprechen, es geschieht. Wir sind nur leider durch den Sündenfall so weit weg von dieser Tatsache, dass wir uns jetzt mühsam wieder zurückarbeiten müssen. Und zu dieser Reife des Glaubens kommen, dass wir wirklich glauben, was ich spreche, geschieht. Wenn es im Einklang mit Gottes Willen ist, dann wird es geschehen. Wir können kreative Wunder durch Gebet, durch Gebieten geschehen machen. In England, in einer Gemeinde, wurde ein Baby geboren ohne Beine. Dann haben sie das Baby zum Altar gebracht, die Eltern, und haben gesagt, bitte betet. Und der Pastor und die Ältesten haben gesagt, zieh das Baby aus. Und die Eltern waren geschockt, die Gemeinde auch. Und der Pastor, ja, glaubt ihr jetzt, dass Gottes Wunder wirkt? Wie kann dann, wenn das eingepackt ist, die Beinchen wachsen, wenn das da alles dicht ist? Zieht das Baby aus. Hallo? Merkt ihr was? Da gehört ganz schön viel Glaube dazu. Du stehst als Pastor da vorne und da kommt ein Ehepaar mit einem behinderten Baby ohne Beine zu dir nach vorne und sagt, Pastor, Hirte, walte deines Amtes. Hier ist mein Kind, hat keine Beine. Und er in aller Seelenruhe zieht das Baby aus. Die haben geboten und die Beinchen sind gewachsen. Alle Ehre ihm allein. Das ist der Glaube, den Gott von uns möchte. Das ist das, was ich gestern Abend erzählt habe, die finnischen Christen, die sich das Fischverkaufsrecht im Toten Meer gekauft haben letztes Jahr. Die glauben, es wird geschehen. Leute, und wenn ich so in die Gesichter von euch schaue, sehe ich sehr viel Zweifel und naja. Glaubst du für deine Situationen? Glaubst du für dich selbst, für deinen Leib, für deinen Arbeitsplatz, für dich als Versorger der Familie? Glaubst du für deine Gemeinde? Glaubst du für deine Stadt? Wie weit ist es denn bestellt um unseren Glauben? Wo stehen wir denn? Den Zahn möchte ich auch ziehen, diesen frommen Zahn. Dass wir endlich aufwachsen, wachen und der Wahrheit ins Auge sehen, diesen Glauben haben wir noch nicht. Und dann auf die Knie gehen, Herr, Gnade, Gnade, schenke uns Glauben, lehre uns beten. Herr, befreie mich von Kleinglauben, Unglauben und Zweifel. Ich entscheide mich jetzt für Glauben. Ich möchte frei werden von diesem, nee, das kann nicht sein. Ich habe es einmal erlebt, dass in einer Versammlung, wo nur arme Kerle waren, es war auch eine Art Reha-Zentrum, drogenabhängige Kriminelle, Alkoholiker, Penner. Und die haben halt so ihre 10 Cent und ihre kleinen Dinger da in so eine laute Gießkanne reingeschmissen, wie das Opfer eingesammelt wurde. Und der Leiter hat dann gesagt zu mir, ja, jetzt knie dich mal da vor uns hin, wir wollen dich segnen und dir das Geld schenken. Und ich dachte, oh, ist ja goldig, eigentlich müsste ich ja noch mit einer Spende dorthin kommen, so arm sind die. Und dann habe ich mich halt brav hingekniet und er stellt sich hin, hebt dieses Blechding hoch. Papi, wir lieben dich und im Namen Jesu vermehre jetzt das Geld, dass wir unsere Schwester beschenken können. Und dann hat er gesagt, und jetzt schütte ich es über dir aus. Und ich dachte, autsch, jetzt kriege ich die Dinger auf den Kopf. Und dann waren es 1200 in Scheinen. Und mein Verstand, Und mein Geist, yeah! Und der Verstand, nee, ne? Da ist ein doppelter Boden. Der hat jetzt irgendwo gezogen, das Kleingeld ist drin und die Scheine kommen jetzt. Leute, so kurzbrockig sind wir. Wir trauen Gott keine Wunder zu. Aber in der Anbetung haben wir Gott offen und sagen, ich liebe dich, Herr, und du bist wunderbar und du bist allmächtig. Aber wenn es drauf ankommt, im Alltag, im praktischen Leben, wo ist dann der Glaube? Wo ist der Glaube, der übers Wasser geht? Ja, aber der Petrus ist ja auch gesunken. Deswegen bleibe ich gleich im Boot, muss ja gar nicht aussteigen. Nicht? Steig aus deinem Boot aus. Wage die Schritte des Glaubens. Das wäre noch nett, wenn das Boot unterging und du noch oben laufen würdest. Das wäre, Herr Jesus, das wäre eine gute Idee. Die gefällt mir jetzt. Mögen manche Boote Löcher kriegen und langsam aber sicher jetzt das Wasser reinkommen. Dass wir herausgefordert werden zum Glauben. Aber das ist wirklich Gottes Plan mit uns. Er möchte uns zum Glauben herausfordern. Wir können mit unserem Mund diesen Glauben sprechen, diese Befehle geben und es geschieht. Als Gott die Welt geschaffen hatte, war da Dunkelheit und Chaos. Und es heißt, Gott sprach. Leute, wenn man sich das mal vorstellt, Gott spricht ins Universum rein. Licht werde! Und dann steht da ganz lapidar und Licht wurde. Da blieb keine andere Chance übrig. Und du bist genau so geschaffen. Wenn du Glauben hast und weißt, ich bin ein Mann, ich bin eine Frau Gottes und ich stehe hier als Botschafter meines Herrn. Ich habe die Prokura und diesen Zustand lasse ich nicht mehr länger zu. Im Namen Jesu Schluss jetzt. Feind, weiche! Und ich spreche Glauben dagegen, dann geschieht es. Das sprengt unseren Verstand und da hängt's oft. Deshalb kämpft mit allem, was ihr seid und habt, gegen Unglaube, Kleinglaube und Zweifel. Als kleiner Exkurs, der Feind operiert sehr gerne, nicht nur allein, sondern auch in Gemeinschaft, weil er auch da weiß, dass er stark ist. Und es gibt sehr oft drei Mächte zusammen. Das hat er von Gott abgeguckt. Trinität. Wie oft gibt es unheilige Trinitäten? Mächte, die sich formieren zu dreien. So gibt es bei dem Unglauben gibt's Kleinglaube, Unglaube und Zweifel. Die drei hängen immer zusammen. Und geh gegen diese drei an, gegen diese unheilige Trinität, was Glauben anbelangt. Ein ganz großes Kapitel in unserem Leben ist Ablehnung. Und es ist genauso eine Trinität. Es ist Angst vor Ablehnung, Selbstablehnung und wir werden tatsächlich abgelehnt. Es sind auch immer und immer wieder drei Mächte, die miteinander zusammen gut können. In unserem Beispiel in Markus 11 heißt es, sprich zu dem Berg. Ich glaube nicht, dass jetzt Gott gemeint hat, dass wir zur Zugspitze sprechen sollen, im Namen Jesu wander nach Flensburg. Ich glaube, dass die Berge für Mächte stehen, für Probleme, für Krankheiten, für Schwierigkeiten, für dämonische Belastungen. Aber es ist ganz, ganz klar, sprich zu dem Berg. Das ist klare Anrede. Kommt es bei euch an? Es muss klar angesprochen sein. Der Berg muss wissen, wenn ich den Zugspitze meine, muss ich die Zugspitze ansprechen und nicht den Kaiserstuhl. Sprich zu dem Berg. Und dann gebiete von hier nach dort zu weichen. Klare Anrede, klarer Befehl. Da könnt ihr euch selber hineintrainieren in diese Art von Gebet. Das lenkt ab, merkt ihr das? Gehen alle Augen nur noch dorthin. Ach so, na gut. Es kommt wirklich auf die Genauigkeit der Worte an. Und ich muss wissen, wer ich in Christus bin. Ich muss wissen, dass ich Botschafter an Christi Stadt bin, dass ich das darf, dass ich das muss, dass ich die Prokura hab. Wenn ich erst frag, darf ich das, muss ich das, kann ich das? Ja, wer bin ich denn schon? Ach, ich kleines Licht. Das ist Lüge vom Feind. Diese Fakten müssen klar sein. Du bist Christ und der Befehl gilt dir. Es ist dein Auftrag an dich, in deinem Bereich darin zu wirken. Die Berge sind Probleme, Krankheiten, dämonische Mächte, Geister, können aber auch Naturgewalten sein. Ich habe am Heiligabend in der Anbetung im Gottesdienst eine Vision gehabt und sehe einen geistlichen Kampf im Lufthimmel über Südostasien, wie himmlische Mächte, aber große, gewaltige Engel, Kampfengel im Kampf sind mit dämonischen Prinzipalitäten über der ganzen Region Südostasien. Und es war so gewaltig und ich habe Gott so verstanden, dass er sagt, ganz kurz danach wird der Kampf vom Lufthimmel seine Auswirkungen hier unten auf der Erde haben. Ich bin zu meinem Pastor, habe ihm das gesagt. 36 Stunden danach gab es die Tsunamiwelle, die Südostasien heimgesucht hat. Und aufgrund dessen wurde ich dann eingeladen, nach Sri Lanka zu fliegen und dort Gemeinden zu besuchen. Und es war schockierend, was man da gesehen hat, die Zerstörung. Ich war ein halbes Jahr später dort und es waren immer noch Möbel und Kleider und Puppen und Teddys und tote Fische an überschwemmten Gebieten. Es war katastrophal. Ich war geschockt. Hab den Kulturschock allein schon kaum überwunden, geschweige denn, was durch die Tsunami angerichtet wurde. Und dann kamen wir in eine Gegend am Indischen Ozean. Da war alles zerstört. Der ganze Strand war dreckig und ölverschmiert und kaputte Schiffe und Häusle und Hütten. Es sah fürchterlich aus. Aber ein Haus, zwei Häuser in einem Garten. Ein Garten inklusive Gartenzaun und zwei Häuser da drin standen. Und es war das Haus vom Pastor und die Gemeinde, die Kirche von ihnen. Und es waren zwei kleine, zierliche Sri Lankaner, die die Gemeinde geleitet haben. Und ich habe die fassungslos angeschaut. Was habt ihr gemacht? Wie habt ihr gebetet? Und da haben sie eben erklärt, wie komisch sich das anhört, wenn das Wasser sich zurückzieht und diese Kraft holt, um dann mit Wucht zu kommen. Das ist eine Atmosphäre, das kann man sich nicht vorstellen. Ganz sicher auch, weil es einfach eine Folge von dämonischer Aktivität auch war. Da spielt so viel zusammen. Und dann haben sie diese Welle kommen hören. Meter hoch, riesig hoch, also weit, weit über ihr Haus hinweg. Hat alles zerstört, alle Bäume, alle Palmen, es waren hohe Palmen. Und ich habe die angestarrt und sie lächelten. Ja, wir sind vor bis zur Straße und an unseren Gartenzaun im noch Gelände drin haben uns hingestellt. So viel zu, ich habe eure Hände trainiert zum Kampf. Wir haben beide Hände so ausgestreckt, nach vorne gehalten und haben gebetet und gepowert, was das Zeug hält. Tsunami, du wirst uns und unser Haus nicht zerstören im Namen Jesu. Das Wasser wird sich hier teilen und rechts und links vorbeifließen, aber uns tastest du nicht an. Und genau das geschah. Ja, Halleluja. Das ist sehr ungemütlich, diesen Glauben so zu lernen. Aber ich war so klein mit Hut und dachte, wer bin ich? Warum fliege ich hierher, um zu ermutigen? Du besuchst einen anderen Pastor, der steht vor dir und die Tränen fließen. Und der Fahrer von uns hat mich angeschaut und hat übersetzt und gesagt, jeden Abend geht Wanderer raus zur Straße und guckt, ob sein Sohn oder seine Frau nicht doch zurückkommen. Seit einem halben Jahr. Wir haben keine Ahnung, was da geschieht. Dann durfte ich den Gatekeeper, diesen Torhüter von Sri Lanka kennenlernen, mit ihm beten und powern, gewaltig. Und dann hat er mir erzählt, weißt du, die Hauptaltäre des Buddhismus, da wo noch ganz viel Menschenopfer stattfindet und ganz, ganz massive Dinge, sind alle zerstört worden. Wir begreifen Gott nicht. Er ist so viel höher, so viel größer, so viel mächtiger. Seine Wege sind höher. Wir werden ihn nie begreifen können hier unten. Wir können nur Glauben investieren, ihn lieben, ihm vertrauen. Du bist gut. Auch in Krankheit. Du bist gut. Auch im Schmerz. Du bist gut und du liebst und du hast den Sieg. Auch in aller Not. Wisst ihr, manchmal mag ich die alten Kirchenlieder. In dir ist Freude, in allem Leide, wie nur heißen mag die Not. Das ist eine Lehre, die bei den Charismatikern total untergeht. Es ist Freude bei Gott, auch im Leid. Es ist Erfüllung im Leben eines Christen, auch wenn tragische Dinge passieren. Wir verstehen Gott nicht, er ist Gott, er ist der Schöpfer. Wir sind nur der Ton in des Töpfers Hand und er darf machen, was er will. Aber wir dürfen beten und bitten. Und wenn wir in dieser Demut vor ihn kommen, aber dein Wille geschehe, dann sind wir immer auf der sicheren Seite. Und Gottes Herz ist sehr oft, ich will freisetzen, heilen, befreien, zum Glauben führen, zum Sieg führen. Wir dürfen diese Dinge ausführen. aber ja nicht aufgeben, wenn es nicht gleich geschieht oder Gottes Pläne vielleicht mal anders sind. Und er will dich trainieren in diese Art von Gebieten. Sprich zu dem Berg und sage ihm genau, was er zu tun hat. Und da hat Gott mit mir manchmal echt eine niedliche Art und Weise, wie er mir was plausibel macht. Ich wollte auf ein Wochenende fahren, ein Gebetswochenende. Und ich mache einen Kühlschrank auf und der hat überhaupt nicht mehr gefroren. Da war alles butterweich und ist zerlaufen. Und ich dachte, nein, Herr Jesus, das kannst du mir doch jetzt nicht antun. Und da habe ich eine Weile gejault. Ach, Herr Jesus, schenk doch Gnade, mach doch was. Und dann hatte ich so den Eindruck, dass er sagt, du willst doch jetzt zum Gebetswochenende und lehren über Gebet, Gebieten, im Glauben. Praktizier's. Dachte ich, na gut. Habe ich meinen Kühlschrank aufgemacht, Finger reingestreckt und so im Überschwang der Gefühle ein bisschen in Sprachen gepowert und dann und im Namen Jesu gefrier jetzt Kühlschrank zu und bin ins Wochenende gefahren. Das war ein super Wochenende, was Gott da alles gemacht hat. Leute, da war eine Frau, die hatte O-Beine und zwar solche. Ich habe noch nie solche O-Beine gesehen. Also sie hatte Maxi-Rock oder ganz weite Hosen. Und dann habe ich so großkotzig gesagt, Gott heilt, wer ist krank, wer braucht Heilung, komm nach vorn. Und da steht eine Frau auf und sagt, heilt Gott auch O-Beine. Und ich dachte, das ist eine Schönheitsoperation. Ich meine, das ist ja nicht so nötig, oder? Ich meine, ob du wegen O-Beine hast oder nicht, ist doch wurscht. Als wir das Zeugnis von ihr nachher gehört haben, die wurde von ihrem Vater gehänselt, hatte drei Brüder, die haben sie gehänselt. Und dann ihr Mann und dann ihre Söhne. Also die wurde ihr ganzes Leben lang auf die Schippe genommen wegen ihrer entsetzlichen O-Beine. Und die kam nach vorne und dann hat sie ihr Röckle hochgehoben und ich sehe die O-Beine. Und mein Glaube war da ganz unten. Aber die Frau kniete sich vor mich hin, hat die Hände gefaltet und guckt mich an. Und ich habe noch nie in meinem Leben so viel Glauben gesehen wie in ihrem Gesicht. Dann habe ich mich halt auch hinkniet. Machen wir ja sonst stehend, aber naja. Dann haben wir es halt kniend gemacht. Und dann gebetet, im Namen Jesu, O-Beine, werdet gerade. Und dann war der Abend vorbei. Am nächsten Tag hatte ich die Sonntagspredigt und habe gefragt, wer hat ein Zeugnis? Die Frau raste nach vorn, vor allen, das Röckle bis da hochgehoben. War er völlig wurscht. Zwei kerzengerade Beine. Sie hat gesagt, sie hat keine Minute geschlafen heute Nacht. Sie sei nur in ihrem Hotelzimmer umeinander gekupft und hätte gelobt und gepriesen, sie ist heil. So viel zu Dingen, wo wir denken, das sei nur eine Schönheitsoperation. Gott will eingreifen und heilen. Die Frage ist nimmer, darfst du, darf ich das? Du musst. Der Befehl gilt dir. Die einzigen, die dich abhalten wollen, ist Unglaube, Kleinglaube, Zweifel, Satan selber und manchmal Menschen. Ich glaube, dass Jesus manchmal bewusst Familienmitglieder rausgeschmissen hat, wenn er für krank geheilt hat, weil da so viel Unglaube war und so viel Zweifel und Angst, ob irgendwas geschieht oder nicht. In Matthäus 10 heißt es, ganz eindeutig als Befehl, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt die Toten auf, reinigt die Aussätzigen, treibt die Geister aus. Ein klarer Befehl, der an jeden Gläubigen geht und den wir ausführen müssen. Und in Markus 16, Vers 17 haben wir die Zusage dazu. Die Zeichen aber, die denen folgen werden, die da glauben, sind diese. Sie werden böse Geister austreiben. Sie werden die Hände auf Kranke legen und es wird wieder gut werden mit ihnen. Da geht es sogar noch weiter. Und trinken sie etwas Tödliches, wird es ihnen nicht schaden. Das ist gewaltig. Selbst wenn der Feind dich umbringen will und dir was Giftiges gibt, es wird dir nichts schaden. Dieser Befehl mit der Zusage, dass er es tun wird, ist an uns ergangen. Deshalb macht es. Der ganze Himmel ist auf eurer Seite. Entscheidet euch ein für alle Mal, ich werde da jetzt aufstehen und dem Feind Feld abnehmen. in meinem eigenen Leben, im Leben meiner Ehe, im Leben meiner Familie, im Leben meiner Hausgemeinschaft, in meiner Gemeinde, immer weiter. Ich könnte euch stundenlang Zeugnisse erzählen, wo Menschen aufgewacht sind. Ein Mann, der war sowas von phlegmatisch, schrecklich, der kam zu mir und gesagt, ich möchte kämpfen lernen. Ich dachte, oh, da brauche ich ja 10 Jahre, bis ich den zum Kämpfer trainiert habe. Und dann habe ich gedacht, naja, gib schon mal eine kleine Aufgabe. Ich habe gesagt, du, dann mach dir's. Also der hat Kinder, ist verheiratet, hat einen Job, einen ziemlich hohen Job, ist also sehr im Arbeitsprozess eingespannt, kommt spät abends heim, geht früh aus dem Haus. Dann habe ich gesagt, du, dann lauf doch einfach regelmäßig einmal in der Woche 1 Stunde um dein Viertel rum. Segne, segne, bete, segne jedes Haus, alles. Das hat er 1 Jahr lang gemacht. Stellt euch mal die Treue vor. 1 Jahr lang. Einmal in der Woche. 1 Stunde. Am Schluss des Jahres kam die Leiterin des Kindergartens zu seiner Frau und hat gesagt, also komisch, in unserem Kindergarten ist so viel immer kaputt gegangen. Und die Kinder haben nur gestritten. Aber komisch, das hat sich alles geändert. Da geht nichts mehr kaputt. Was wir neu anschaffen, bleibt schön und neu und ganz. Und da gibt's keinen Streit mehr. Das verstehen wir nicht. Was für ein Jubel war an dem Abend, als der Mann das erfahren hat. Dann hat Gott ihn befördert. Da gab's irgendwie so ein Hügel, einen kleinen Berg in der Nähe. Und er sollte einmal in der Woche, ab jetzt, für 1 Stunde auf dem Berg beten. Dann hat Gott doch gesagt, Sonntag früh von 6 bis 7. Da war er echt knatschig. Dann ist er aber ein paar Jahre lang Sonntag für Sonntag. Und wisst ihr, der Feind fährt alles auf, um uns genau von dieser Art von Gebet fernzuhalten. Am ersten Sonntag wacht er auf und hat solche Gelenkschmerzen in den Füßen, dass er kaum stehen konnte. Der hat sich ins Auto geschleppt und als er an dem Punkt war, wo er es hat stehen lassen müssen, um auf den Berg zu kommen, konnte er nicht mehr laufen. Und dann kam etwas über ihn, und da bewundere ich ihn dafür. Koste es, was es wolle, Feind, du kriegst mich nicht. Dann hat er sich hingekniet und ist auf den Knien und auf den Händen auf den Berg hinauf. Und er war oben und war nichts mehr. Der zweite Sonntag, Samstagabend, klettert seine kleine Tochter im Garten umeinander, stürzt in einen Forsythienstrauch rein, wo ein Ast abgebrochen war, und ihr in den Genitalbereich rein, schwer verletzt, kam ins Krankenhaus, Notoperation. Die Eltern verzweifelt im Krankenhaus. Das Kind war noch im OP-Bereich, die Eltern saßen draußen, und jetzt bewundere ich die Frau. Die guckt ihren Mann an und sagt, Gott ist in Kontrolle hier. Geh du jetzt auf dein Berg und gehorche dem Befehl Gottes. Und dann hat er die Frau allein gelassen und ist auf dem Berg und hat seinen Auftrag ausgeführt. Und dann kamen die Ärzte mit dem Kind raus, sie wissen nicht, was geschehen ist, aber es ist alles heil. Die konnten das Kind gerade. Das ist so grandios. Der Feind wird dich abhalten wollen. Aber wenn du in deinem Herzen ein für alle Mal dich entschieden hast, koste es, was es wolle. Ich gehe jetzt dorthin. Und wenn ich auf dem Zahnfleisch daherkomme, ich werde diesen Auftrag ausführen. Und wenn der Feind weiß, dass du eine solche Gesinnung hast, dann gibt er auf. Warum soll er dich denn abhalten? Er versucht's immer wieder. Bevor ich hierher kam, hatte ich sowas von Dünnpfiff und Kotzeritis. Ich habe bloß noch die Kloschüssel umarmt und gesagt, Herr Jesus, ich gehe nicht dahin. Nein, oh, bitte, Gnade. Und dann, aber Herr, ich gehe, ich werde dahin kommen, wenn ich Pampers anziehe. Ich werde dorthin gehen. Und Gott ist so gnädig. Gestern, wie wir ankamen, sind wir Kaffee trinken gegangen. Ich habe ein Eis gegessen, ist mir gut bekommen. Einmal dafür entschieden und wirklich an einen allmächtigen Gott glauben, der das Unmögliche möglich macht. Gestern haben wir proklamativ gesprochen, nichts ist unmöglich dem, der da glaubt. Uns ist nichts unmöglich, wenn wir im Willen und im Auftrag von Gott sind. Ich möchte, dass wir nochmal aufstehen am Schluss und uns wirklich klar entscheiden. Ich will Jesus nachfolgen. Ich will seinen Befehlen gehorchen, den Auftrag ausführen, der vor mir liegt. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Und jetzt betet mal nicht in Sprachen. Nicht in Sprachen, aber im Geist macht euch eins. Atmet tief ein und aus, wenn ich sage, oder beziehungsweise wenn ich dann aufhöre zu gebieten. Und im Namen Jesu geht jetzt jeder Geist des Unglaubens aus diesen Tempeln des Heiligen Geistes raus. Im Namen Jesu atmet jetzt tief ein und forciert es raus. Ich will nicht, in eurem Geist denkt, ich habe nichts gemeinsam mehr mit Unglauben. Ich will keinen Unglauben, ich will keinen Zweifel mehr. Ich will keinen Kleinglauben, dieses Duckmäusrige weicht im Namen Jesu. Jegliche Macht des Kleinglaubens, des Zweifels, des Unglaubens, heb dich weg von hier im Namen Jesu. Halleluja. Halleluja. Und auch die ganze Minderwertigkeitskomplexe. Ihr weicht jetzt alle Minderwertigkeit, Schüchternheit im Namen Jesu. Weicht, weicht. Ihr seid wertvoll. Ihr seid erkauft. Ihr seid wertgeachtet. Ihr seid wunderbar. Im Namen Jesu. All dieser Minderwertigkeit raus hier. Dieses Duckmäusrige. Im Namen Jesu. Menschenfurcht raus. Im Namen Jesu. Halleluja. Alle Menschenfurcht weicht, aber auch alle Furcht vom Feind. Alle Angst vor dem Übernatürlichen weicht im Namen Jesu. Verschwindet von jedem im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr, dass Mächte jetzt gehen. Ihr seid besiegt, gelähmt, inaktiv, schweigt, verstummt. Feind, zieh Leine. Raus hier. Halleluja. Kia rabacha shadia lacha sandia damashundia. Danke, Herr, für Freisetzung. Ich rühme die Macht deines Blutes, das jetzt am Wirken ist. Glaube freisetzt, Herr. Halleluja. Halleluja. Und ich danke dir. Danke, dass Ketten fallen. Ich sehe auch, wie bei einigen vom Mund Schlösser fallen. Das sind wie Gitter und die Schlösser sind offen. Die sind aufgesprungen. Das Tor ist offen. Es werden Gebete hervorkommen. Es werden Zeugnisse hervorkommen. Es wird das Predigen oder Bezeugen des Wortes Gottes kommen im Namen Jesu. Halleluja. Die Blockaden fallen nieder im Namen Jesu. Das Volk Gottes, die Armee Gottes wird aufstehen. Im Glauben, im Namen Jesu, segne ich eure Füße. Ich segne eure Knie, seid stark. Halleluja, seid beschut mit dem Evangelium. Steht auf und lauft in eure Berufung hinein. Und nichts kann euch mehr hindern. Ich nehme das Schwert des Geistes und zerschlage die Ketten oder manche dünne Fädele, die nach hinten halten wollen, durch im Namen Jesu. Seid frei von den Belastungen, von all diesen Dingen, die wir jetzt genannt haben. Halleluja. Danke für Freisetzung, Herr Jesus. Danke für Freisetzung. Danke, dass etwas Neues beginnt. Halleluja. Danke, dass Auferstehungskraft freigesetzt wird für jeden jetzt. Dass die Auferstehungskraft Gottes auf meine Geschwister kommt. Im Namen Jesu. Kuria lacha shandiara mashundiara. Seid gesegnet mit Mut. Seid gesegnet mit Kühnheit. Seid gesegnet, angstfrei und erfüllt und sicher durchs Leben zu gehen. Im Namen Jesu. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du dein Feuer sendest, so weit, wie wir es verkraften können. Und dann noch ein Stückchen drüber hinaus, Herr. Danke, danke, dass du uns überraschen wirst in diesen nächsten Stunden und Tagen, die wir noch zusammen sind, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Vater, wir preisen dich. Wir lieben dich. Wir genießen dich. Und jetzt wollen wir alle miteinander das aussprechen. Ich entscheide mich zum Gehorsam. Ich werde glauben und ich werde Kleinglauben, Unglauben und Zweifel bekämpfen. Und ich werde alles daran setzen, den Sieg zu erringen. Amen. Halleluja. So seid gesegnet mit einem guten Appetit, gutes Verdauungssystem, schöner Mittagspause, bis es irgendwann irgendwie weitergeht.